Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 365. Ich bin Tobi, ich lese euch heute endlich mal wieder ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt's den Rilke der Woche, der heute so überhaupt nicht auf mich zutrifft, denn er heißt Ich bin ein Weise. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja. Und das Thema der heutigen Sendung, mit dem ich euch ablenken will, bei dem ich auch wahrscheinlich besonders gut abschweifen kann und irgendwie ins Labern komme, weil ich mich damit noch so überhaupt nicht auskenne, ist eins, das ihr euch vor 3 Wochen gewünscht habt. Da habe ich nämlich auf Facebook die Frage gestellt, welches Thema ich dann mal rannehmen soll, weil ich mich so ein bisschen drücken wollte vor dem Thema Wahl und Wahlergebnis und AfD und so. Letztendlich habe ich mich dann ja in der Sendung aber doch irgendwie damit beschäftigt. Und bin dann auf das Thema Angst gekommen. Und interessanterweise hattet ihr aber dann bei der ursprünglichen Frage, worüber soll ich denn mal reden, ein paar Vorschläge gemacht. Und einer davon, der so ziemlich genau das Gegenteil ist, von dem ich dann dort gesprochen hatte, oder das Gegenstück, hat enormen Zuspruch bekommen. Und zwar hatte ein Facebook-Nutzer dann kommentiert, ich habe den Namen leider gerade nicht präsent, aber er hatte eine gute Idee, nämlich das Thema Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen hat er es, glaube ich, genannt. Darüber soll ich doch mal erzählen, weil ich davon doch offensichtlich so viel habe und das wäre doch mal ein schönes Thema. Und dafür hat er 26 Likes bekommen. Ich glaube, noch nie hat ein Kommentar auf meiner Einschlafen-Podcast-Seite so viele Likes bekommen. Also meine Postings, die bekommen immer ganz viele Likes, da freue ich mich auch immer ganz toll, ganz ehrlich. Also wenn ich da eine Episode poste oder jetzt letztens hier den Artikel und so, komme ich auch gleich nochmal drauf, dann bekomme ich da immer ganz viel Likes und Reaktionen von euch und das ist ganz toll, weil ich mich sowohl über die Reaktion freue, als auch darüber, was die Reaktionen bewirken, nämlich Aufmerksamkeit in euren Timelines für den Einschlafen-Podcast und da freue ich mich immer, wenn ich sowas bekomme. Ja, nun ist es aber so, dass ganz selten mal die Kommentatoren zu so einem Beitrag auf der Seite untereinander auch interagieren. Meistens schreibt halt, also entweder gibt es eine Reaktion, so ein Like oder diese neuen Reaktionen da auf Facebook oder ein Kommentar, aber dass die Kommentatoren sich untereinander unterhalten, das passiert eher selten. Finde ich total schade. Beziehungsweise ich freue mich immer total, wenn es dann passiert. Und als ich dann gesehen habe, dass dieser eine Kommentar dann irgendwie 26 Likes bekommen hat, habe ich mich richtig gefreut. Und das fand ich ein starkes Signal für mich, mich doch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was mich allerdings vor eine große Hürde gesetzt hat, denn ich habe mich damit noch nie so richtig doll beschäftigt. Ich bin da irgendwie, also nicht der Experte, ich kann da nicht großartig was dazu sagen. Und habe dann erstmal auf Facebook geguckt. Wenn man auf Facebook nach Selbstvertrauen sucht, dann kommt man auf eine Weiterleitung zum Artikel Selbstwert. Und der ist überschrieben mit so einem Kasten, so, hallo, hier ist eine auf Wikipedia doch sehr beliebte Redundanzdiskussion oder es gibt so Relevanzdiskussionen, wo drüber diskutiert wird, ob ein Artikel in der Wikipedia überhaupt was zu suchen hat oder ob er nicht einfach irrelevant ist. Was mir auch schon mal passiert ist bei einem Artikel, den ich da eingetragen hatte, der Artikel über Annabelle's Garden, eine Band aus Buchholz, die ja, ganz tolle Musik gemacht hat damals, irgendwie aus meiner, als ich auch in Buchholz Musik gemacht habe, war das so die Ecke, die Szene. Und die waren auch leidlich erfolgreich. Und die Musik gibt's übrigens immer noch auf Spotify. Habe ich letztens auf Spotify entdeckt, dass Annabelle's Garden da drauf ist. Naja, das wollte zuerst wegdiskutiert werden, weil das ja offensichtlich eine Band im Demo-Tape-Stadion. Wieso habe ich heute? Irgendwie ist mein Spuckschutz hier, mein Popschutz ist kaputt. Ich höre mich poppen. Poppen im Sinne von meine Explosivlaute. Die Ps, die machen hier ein Geräusch. Egal, ich gehe einfach ein bisschen weiter weg vom Mikrofon und Aufwandig wird es schon richten. Ja, genau. Hier geht es um eine Redundanzdiskussion. Das heißt, die Artikel Selbstbild, Selbstwert, Selbstkonzept und Selbstbewusstsein überschneiden sich thematisch, hilft mit Artikel besser voneinander abzugrenzen. Das heißt, selbst die Wikipedia-Autoren haben offenbar Probleme, diese Artikel so weit voneinander abzugrenzen, dass sich nicht darum eine Redundanzdiskussion entfaltet. Und ja, wie gesagt, ich habe, nachdem ich dann gesehen habe, dass ihr euch das Thema wünscht, mir ein bisschen Gedanken darum gemacht und hier nun also meine bisherigen Ergebnisse. Das Feedback, dass ich offenbar viel Selbstvertrauen habe, hat mich gefreut und tatsächlich gab es da jetzt gerade einen Anlass, zu dem ich gemerkt habe, naja, wahrscheinlich stimmt's, denn letztens war eine Reporterin hier, eine Journalistin, ich habe jetzt im Nachhinein rausgefunden, es war die Volontärin von der Kreiszeitung. Das ist hier so die kostenlose, zweimal die Woche erscheint das Nordheide-Wochenblatt, heißt es bei uns, wie die Kreiszeitung allerortens heißt, es ist irgendwie immer unterschiedlich, aber kostenlose Zeitung, die vor allem vollgepackt mit Werbung dann hier immer so automatisch im Briefkasten landet und dann gibt es da so regionale Nachrichten. Die ist irgendwie auf mich aufmerksam geworden und kam dann hier vorbei und hat einen Artikel gemacht, also hat ein Interview geführt. Das fand ich sehr interessant. Sie war die erste, die ihr Interview anhand einer Mindmap organisiert hat. Ich benutze Mindmaps auch relativ viel bei der Arbeit, um meine Gedankenkonstrukte irgendwie zu sortieren. Und ich weiß natürlich nicht, wie die Reporter, die mich bisher so telefonisch interviewt haben, wie die ihre Fragen organisiert haben. Vielleicht haben sie es auch in Mindmaps gemacht, konnte ich da natürlich nicht sehen, aber die ich persönlich getroffen habe, war ja irgendwie der Daniel Buß vom ZDF und die Frau vom Hamburger Abendblatt und so, die waren halt hier. Die haben das nicht so gemacht. Fand ich ganz interessant, aber ich kenne mich ja auch mit Journalismus nicht aus, insofern machen sie es halt irgendwie. Zumindest hat sie dann auch noch ein paar Fotos gemacht, die hier vom Wochenblatt, und zwei davon sind auch in die Zeitung gekommen. Ich habe mich ganz toll gefreut. Das war richtig toll. Der Artikel war irgendwie auf Seite 4 und relativ groß, wurde aber auf der Titelseite, also auf Seite 1, schon so angeteasert mit einem kleinen Bild von mir, wo ich hier auf meinem Sofa liege im Gästezimmer und das Immanuel Kant-Buch in der Hand habe. Und auf diesem Foto sieht man, weil die Perspektive auch so gewählt ist, halt von unten quasi fotografiert, sieht man meine Füße ganz groß im Bild. Meine Füße scheinen bei Reportern eine große Anziehungskraft zu haben, denn auch im Abendblatt waren meine Füße schon groß drin. Und auch als der Daniel Buß hier war und mich gefilmt hat, waren meine Füße irgendwie ein Highlight. Ich weiß noch, da war ich barfuß, weil es Sommer war und sehr heiß, da lag ich halt barfuß auf dem Sofa. Und der Kameramann hat irgendwie Nahaufnahmen von meinen Füßen gemacht. Und ja, jetzt ist halt gerade irgendwie kalte Jahreszeit, beziehungsweise der Frühling legt ja gerade richtig gut los. Heute ist der 5. April 2016 und ich habe das Jahr sofort gewusst. Ja, zumindest habe ich halt noch im Moment relativ häufig meine Strickpuschen an. Das sind so Hausschuhe, die aus dicker Wolle gestrickt sind. Und ich liebe diese Puschen, die sind halt total gemütlich. Die sind eigentlich für die jetzige Temperatur schon ein bisschen zu warm, aber ich mag die total gern. Und meine Mutter, ich bettle meine Mutter regelmäßig an, dass sie mir zum Geburtstag solche Puschen schenkt. Die bekommt sie irgendwie von einer, die sind, glaube ich, gehäkelt eigentlich, nicht gestrickt. Irgendwie eine Frau wie heißt denn das kleine Städtchen hier? Buxtehude. Die strickt oder häkelt die halt immer und verkauft sie dann. Ja, Schuhgröße 49. Vielleicht ist das der Grund, warum meine Füße so eine große Anziehungskraft auf die anwesenden Journalisten ausüben. Ich weiß nicht. Und tatsächlich habe ich bei diesem Besuch ganz bewusst drüber nachgedacht, ziehe ich diese Puschen an oder nicht? So, also man überlegt natürlich, wie will man denn aussehen? Wie will man denn wirken? Stimmt, die Reporterin vom NDR, die war ja auch hier und die hat sogar einen Film gemacht und da habe ich auch schon überlegt, so, was ziehe ich denn an und wie will man denn wirken, wenn man irgendwie im NDR Fernsehen erscheint. Das war zwar gar nicht im Fernsehen, also nicht im TV, also dieses, was so zeitunsouverän über Radiowellen ausgestrahlt wird, sondern Das war auf der Webseite vom NDR. Wenn man mal auf ndr.de/Niedersachsen geht, dann ist man da bei den Lüneburgern und da kann man das vielleicht noch finden, wenn man nach Einschlafen sucht. Ich weiß es gar nicht. Ich hatte es auch irgendwie verlinkt. Vielleicht ist es auch schon wieder depubliziert. Diese Socken. Und ich weiß, dass die so ein bisschen albern aussehen. Die sind nicht besonders schön oder irgendwie stylisch. So, ne? Ich habe mir irgendwie schwarzes Hemd angezogen, jeweils, damit ich ein bisschen ordentlich aussehe und nicht irgendwie meine alte, ranzige Strickjacke hier. Aber ich habe ganz bewusst diese Hausschuhe angezogen, weil ich die halt sehr gern trage und sie für mich auch ganz viel so Gemütlichkeit, Beruhigung und ja, das, was ich mit dem Podcast transportieren möchte, das hier ist was zum Entspannen und das hier ist was zum Gemütlichsein und macht euch bequem und schaltet ab. Genau das strahlen für mich diese Schuhe auch aus. Also wenn ich die anziehe, dann bin ich immer gleich schon entspannt. Und deswegen habe ich die ganz bewusst angezogen mit dem Wissen, dass die eigentlich ein bisschen blöd aussehen. Und tatsächlich hat gerade dieser letzte Artikel, der am Samstag hier in der Kreiszeitung erschienen ist, der hat ziemlich viel so lokale Aufmerksamkeit erregt. Also das im NDR, das hat, glaube ich, irgendwie keiner gesehen, außer die ich darauf aufmerksam gemacht habe. Und das im Abendblatt wurde auch nicht so oft gelesen. Meine Mutter hat es gesehen und die hat sich ganz doll gefreut und meine ehemalige Grundschullehrerin. Aber das Abendblatt muss man immerhin abonnieren. Also es kostet halt Geld und das geben anscheinend nicht mehr so viele Leute aus. Die Kreiszeitung aber, das Nordheide Wochenblatt und auch in der Elbe Geest war es irgendwie drin, das landet halt automatisch hier in allen Haushalten, die nicht ganz groß auf ihren Briefkasten oder ihre Zeitungsrolle draufschreiben, hier bitte keine Werbung und kein Wochenblatt. Das kriegen einfach alle. Und da war es eben auch auf der ersten Seite angeteasert, ich da mit meinen Socken und der Vorleser aus Karkensdorf war, glaube ich, die Überschrift. Und darauf bin ich schon sehr viel angesprochen worden. Also sowohl hier in der Straße haben irgendwie die Nachbarn irgendwie gratuliert zu dem Artikel, als auch in der Firma wohnen halt auch Leute hier im Landkreis, die das dann gesehen haben. Und auch so Freunde, Bekannte, die halt hier aus der Gegend, die haben mir dann geschrieben und zwei, drei davon haben mich auch gefragt, bist du dir sicher, dass das mit den Hausschuhen eine gute Idee war? So, sieht halt ein bisschen scheiße aus. Ja, sieht halt scheiße aus. Ich weiß nicht. So, und das ist eine Sache, das kann man wahrscheinlich zu Selbstbewusstsein zählen, dass ich das halt mache, obwohl ich weiß, dass einigen Leuten das nicht gefallen wird. Und ich mache es halt trotzdem. Vielleicht ist es so, dass ich da vielleicht sogar auch zu viel Selbstvertrauen habe. So dass ich mich solche Sachen traue, die dann vielleicht doch eigentlich eher, ja, vielleicht hätte ich noch einen besseren Eindruck gemacht in diesem Artikel, wenn ich nicht diese Socken angezogen habe, aber sei es drum. Ich wollte halt genau diesen Eindruck hinterlassen und das ist mir dann ja offensichtlich auch geglückt. So Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert. Ich glaube, dass man da durchaus unterscheiden kann. Vielleicht kann ich da den Wikipedia-Leuten mal helfen. Und tatsächlich sind die Artikel auch relativ unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, was die haben. Redundanzdiskussion ist mal wieder typisch. Also Selbstbewusstsein steht hier auf der Wikipedia-Seite. Muss ich dann auch sagen, unter welcher Lizenz das steht. CC BY SA 3.0. Genau wie mein Podcast eigentlich. Gleiche Lizenz. Kann ich dann ja wohl machen. Da steht beim Artikel, Selbstbewusstsein ist ein Begriff, der in mehreren Fachdisziplinen verwendet wird. Nach allgemeiner Auffassung ist dieser Begriff zuerst in der Philosophie definiert worden. Er spielt aber auch in der Soziologie, Psychologie und Geschichtswissenschaft stets eine bedeutende Rolle. Der Begriff Selbstbewusstsein hat mehrere Bedeutungsebenen. Es gibt ein Selbstbewusstsein des Individuums, aber auch ein kollektives Gruppenselbstbewusstsein. Zum einen wird darunter das aktive, durch innere Denkvorgänge herbeigeführte Erkennen der eigenen Persönlichkeit verstanden, Selbsterfahrung, Englisch Self-Awareness, also die Frage, wer oder was bin ich, auch eine passive Zuschreibung, blablablub, und trägt zur Entwicklung des Selbstwertgefühls bei. Zum anderen beschreibt Selbstbewusstsein etwas, was im Englischen Self-Confidence oder Self-Assurance heißt. Confidence heißt Vertrauen, Zuversicht. Okay, da kommt also dann das die Redundanz Diskussion vielleicht her. Gut, wenn ich Selbstbewusstsein sage, dann meine ich eigentlich immer eher das Erstere. Also ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich habe in meinem Bewusstsein eine Wahrnehmung von mir selbst und kann mich selbst erfahren. Das ist eine Sache, die erlernen Kinder irgendwie relativ früh in ihrer, also zumindest glaubt man, dass Babys, wenn sie geboren sind, noch kein Selbstbewusstsein haben, sich nicht selbst als etwas erkennen, sondern irgendwie das Äußere alles aufnehmen, ohne irgendwie sich selbst als Einheit wahrzunehmen. So entdecken ihre Hand und untersuchen erstmal ihre Hand, und die Annahme ist, dass diese kleinen Kinder in wenige Tage, Wochen nach ihrer Geburt noch nicht begreifen, dass diese Hand zu ihnen gehört und dass sie zu ihrem Selbst gehören. Ja, aber irgendwann können sie es dann halt, und diese Wahrnehmung, also völlig wertfrei und erwartungsfrei, das ist das Selbstbewusstsein, ist eine relativ, scheint eine allgemeine Sache zu sein, dass die jeder irgendwie kann, aber ich glaube, dass Selbstbewusstsein in dem Sinne, dass man sich das eben bewusst macht, dann doch eine Sache zu sein, die man häufiger mal vernachlässigt. Also ich mache ja gerade so ein bisschen Meditationsübungen mit diesen Headspace geführten Meditationen, hatte ich ja erzählt, und das hilft einem schon, sich selbst nochmal irgendwie ganz bewusst wahrzunehmen, wie geht's mir eigentlich gerade, wie fühlt sich mein Körper gerade an, wo bin ich gerade verspannt, und zwar auf eine Art und Weise, die nicht wertend ist, sondern einfach nur beobachtend, dass man einfach mal guckt, wie fühle ich mich gerade, was für Gefühle habe ich auch in mir drin, und dann auch darüber hinaus diese Gefühle mit ein bisschen Abstand versuchen zu betrachten, also dass man eben nicht gleich, also wenn man irgendwie erschöpft ist, sich irgendwie diese Erschöpfung hingibt und halt denkt, ja, und ich bin so schrecklich erschöpft und ich wäre gerne irgendwie fitter oder ich muss jetzt sofort schlafen, daraus sofort Schlüsse zieht, sondern einfach nur die Erschöpfung an sich einfach mal betrachtet und ihr irgendwie Raum gibt. So, das übt man bei diesen Headspace-Meditationen, und das finde ich sehr wertvoll, dass man sich da das Bewusstsein eben auch gönnt und irgendwie genau auf sich achtet, damit einem einfach nichts durch die Lappen geht, wie es einem gerade geht. Und manchmal stellt man so, also zum Beispiel das Thema Gier ist ja ein Thema, das mich häufiger mal irgendwie treibt, dass ich irgendwie, was weiß ich, bei den Amazon-Angeboten rumsurfe und mir dann irgendwelche Sachen kaufe, die ich aber eigentlich gar nicht brauche, sondern einfach, ich will das dann irgendwie haben und dann kaufe ich mir was, weil es gerade im Angebot ist. Das ist eigentlich nur Gierbefriedigung. Erstens bringt es gar nichts, so Konsumrauschkäufe zu betätigen, weil die Gier wird dadurch ja gar nicht befriedigt, sondern nur gesteigert. Zweitens ist es halt total wichtig, sich dieser Gier überhaupt bewusst zu sein, dass es eben einfach nur Gier ist, die einen dazu treibt. Und dafür ist Selbstbewusstsein schon eine sehr praktische Sache. Ja, und die andere Sache, die hier unter diesem Artikel Selbstbewusstsein im Sinne von Self-Confidence oder Self-Assurance übersetzt wird ins Englische, das würde ich tatsächlich eher Selbstvertrauen nennen und nicht Selbstbewusstsein. Und Vertrauen ist ja dann wiederum eine Sache, die auch einerseits Zutrauen bedeutet. Das heißt, ich vertraue mir selbst, dass ich bestimmte Sachen schaffe. Ich traue sie mir zu. Andererseits hat Vertrauen auch so eine Ebene, die eben das, die eine Offenheit bewirkt. Also ich kenne das aus dem Buch The Five Dysfunctions of a Team. Habe ich auch schon öfter mal erzählt, dass ich darüber das gelesen habe und darüber viel nachgedacht habe. Da wird auch Vertrauen dargestellt, nicht nur als etwas, dass man jemand anders etwas zutraut, sondern eben auch, dass man ihm etwas anvertraut, nämlich vor allem Schwächen, dass man irgendwie Vertrauen dadurch definiert, dass man sagt, okay, ich traue dir eine Schwäche an, weil ich davon ausgehe, dass du sie nicht ausnutzen wirst, sondern dass du mir dabei hilfst, sie auszugleichen oder zu tragen. Und das kann man auch mit sich selbst machen. Also Selbstvertrauen kann man eben auch einerseits so sehen, dass man sich etwas zutraut. Ich habe ein großes Selbstvertrauen, deswegen ziehe ich diese albernen Socken an. Aber Selbstvertrauen kann eben auch bedeuten, dass ich mir selber eingestehe, dass ich Schwächen habe, wie zum Beispiel Gier, und dass ich irgendwie daran arbeiten möchte und dass ich mich daran nicht kaputt mache irgendwie oder mich so sehr darüber gräme über diese Schwächen, dass ich mich irgendwie selbst dafür bestrafe oder so, aber dass ich sie mir zumindest eingestehe. Ja. Und Vertrauen ist, glaube ich, auch etwas, dass man nur sich nicht, also man sagt immer, Vertrauen muss man sich erarbeiten, glaube ich nicht, sondern entweder man schenkt sich Vertrauen im Vorschuss und sieht es dann bestätigt, oder man hat es eben nicht. So, man kann, glaube ich, sich Vertrauen erarbeiten im Sinne von, ich tue ganz viele Sachen so, dass du mir vertraust und dann vertraust du mir. Das funktioniert, glaube ich, nicht so gut, sondern vorher, also gerade wenn ich erstmal ganz viel getan haben muss, um Vertrauen zu gewinnen, ist das ja eigentlich ein Anzeichen, dass da keine Basis für ein Vertrauen ist. Wenn man aber sagt, wir möchten ein Vertrauensverhältnis haben, ob das jetzt irgendwie zwei Personen sind oder eine Person mit sich selbst, und sich dann erstmal auf Vorschuss dieses Vertrauen schenkt und gibt, und wenn es verletzt wird, muss man halt gucken, wie viel Verletzung verträgt denn dieses Vertrauen oder wie kommt man denn mit dieser Verletzung zurecht, dann kann da, glaube ich, was draus werden. Und deshalb ist dieses Selbstvertrauen in meiner Erfahrung auch nichts, was man sich erarbeiten muss. Natürlich wächst Selbstvertrauen durch Erfolge. So, wenn ich was mache und ich sehe, das hat gut funktioniert, dann freue ich mich und dann gewinne ich irgendwie die Zuversicht, dass ich das auch in Zukunft nochmal wieder schaffe. Das ist ein schönes Gefühl. So, aber wenn ich noch nicht weiß, ob ich eine Sache schaffe oder nicht oder ob ich sie richtig mache oder nicht, dann ist Selbstvertrauen doch eigentlich Vorschussvertrauen, das ich mir einfach schenken muss, um auszuprobieren, ob ich denn damit richtig liege oder um es überhaupt zu erfahren. Und das ist eben nichts, was man sich dann erarbeiten muss, sondern das ist eher etwas, was man vielleicht von außen beschädigen kann, indem man ja, in einer Beziehung zu einer anderen Person kann man halt die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, irgendwie effektiv verhindern, indem man sich die Signale gibt, die halt Vertrauen verhindern, zum Beispiel irgendwie Abneigung signalisieren oder einfach gemein zueinander sein oder Misstrauen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Misstrauen zu signalisieren. Und mit sich selbst, das kann, glaube ich, vor allem von außen kommen. Also wenn andere Menschen einem sagen, du bist aber schlecht und das schaffst du niemals und lass das bloß bleiben, dann kann das eigene Selbstvertrauen, also den eigenen Vorschuss, den man sich selbst wahrscheinlich gewähren würde, kann das dann verhindern. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem beim Thema Selbstvertrauen. Ich bin glücklicherweise in einer Umgebung aufgewachsen, die mir das nicht genommen hat, sondern die mir den Raum gelassen hat, mein Selbstvertrauen zu behalten. Es ist so ähnlich wie Motivation. Motivation kann man jemandem nicht geben, genauso wie oder bin ich jetzt gerade noch auf dem richtigen Pfad? Vielleicht habe ich mich auch gerade schon verstrickt. Also Motivation ist, glaube ich, etwas, was auf jeden Fall immer ursprünglich da ist. Und man kann diese Motivation vermindern oder auch ganz bekämpfen. Und dadurch wird sie dann geringer. Aber man kann jemanden, der nicht motiviert ist, aus welchen Gründen auch immer, kann man keine Motivation einpflanzen. So, und bei Vertrauen ist es vielleicht ähnlich, dass man irgendwie jemandem Selbstvertrauen, also bei Selbstvertrauen ist es, glaube ich, so, das kann man jemandem nicht geben, aber man kann es ihm nehmen, wenn er es hat, weil es ihm noch niemand genommen hat, Und weil er sich selbst irgendwie bereit ist zu vertrauen, dann kann man es ihm trotzdem nehmen, indem man ihn ja schlecht redet oder ihn irgendwie angreift oder so. Das ist mir halt selten passiert. Und wenn ich angegriffen worden bin, dann stand ich halt irgendwie immer drüber. So, und das hat dazu geführt, dass ich relativ viel davon habe. Nun ist es so, dass man auch zu viel Selbstvertrauen haben kann, wenn man sich selbst überschätzt. Das kann gut sein, dass mir das ab und zu passiert. Hat laut Wikipedia den Nachteil, dass es häufig dann arrogant wirkt. Wurde mir auch schon vorgeworfen, dass ich recht arrogant wirke manchmal in diesem Podcast. Von sehr wenigen übrigens. Also die meisten Leute, die mir Feedback geben, die geben mir sehr schönes und positives Feedback und das bestätigt mich natürlich in meinem Selbstvertrauen. Das ist sehr toll. Und übersteigertes Selbstvertrauen, ja, ich weiß gar nicht. Ich finde es eigentlich eher schade, wenn andere Leute einem das Selbstvertrauen nehmen, eine bestimmte Sache zu machen. Das heißt ja gar nicht, also es wirkt arrogant, aber es ist ja nicht unbedingt arrogant. Also ich halte mich selbst nicht für besonders gut oder besonders viel besser als andere Leute. Ich weiß ganz genau, dass dieser Podcast im Vergleich zu anderen Podcasts eine relativ einfache Nummer ist. Also was ist denn das schon? Ich setze mich hier einmal die Woche, mittlerweile nur noch alle 2 Wochen, weil ich auch noch einen blöden Tinnitus habe, setze ich mich hier abends hin. Ich bereite mich kaum vor. Das ist relativ wenig Zeit, die ich in die Vorbereitung stecke. Jetzt bei diesem Thema, weil das eben von euch gewünscht war, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, aber nicht großartig und irgendwie 2-mal Wikipedia-Seiten gelesen. Das heißt, ich weiß, dass dieser Podcast wahrscheinlich deshalb so gut funktioniert, weil ich ihn schon so lange mache, weil ich eine sehr also es gibt viele Episoden. Ich habe das schon oft ausprobiert und geübt und das bewirkt halt, dass viele meiner Hörer sich darauf irgendwie eingelassen haben und damit gut klarkommen. Viele andere hören rein, können damit nichts anfangen. Und das ist auch, ich glaube, die Mehrheit, die hört halt einmal rein und kommt dann halt nicht wieder. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich sehe halt, wie viel Arbeit andere Leute in ihre Podcasts stecken, die irgendwie Skripte schreiben, die recherchieren, die irgendwie großartig Storylines machen und auch in der Postproduktion noch irgendwie schneiden und sonst was machen. Das mache ich halt alles gar nicht. Und es ist in Ordnung. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich mache. Und glaub nicht, dass ich darin so viel besser bin als viele andere. Und wenn mir Leute Arroganz vorwerfen, dann kann ich dem halt immer nicht so richtig folgen. Es kann halt höchstens daran, der Eindruck kann halt höchstens entstehen, weil ich so ein großes Selbstbewusstsein hier habe. Was mir allerdings manchmal gar nicht bewusst ist. Dann sind wir wieder bei dem Punkt. Ich habe tatsächlich viel Selbstvertrauen, aber da fehlt mir manchmal das Bewusstsein für. Sollte ich vielleicht auch ab und zu mal reflektieren, wie viel Selbstvertrauen ich ja eigentlich habe. Ja, genau. Was ich übrigens noch erzählen wollte, ist, dass die Volontärin hier von der Kreiszeitung die erste ist, glaube ich, die auch meine Hinweise auf die Shownoter mit reingenommen hat, denn ja, dieser Podcast ist ja schon lange nichts mehr, was ich ganz alleine mache. Da gibt's ganz viele, die hier mitwirken. Zum Beispiel die Monja, die, glaube ich, mehr Zeit in den Podcast reinsteckt als ich, weil sie sich irgendwie ganz oft Zeit nimmt für Episodenbilder und dann mir ein Episodenbild macht, was halt genau zu der Episode passt. Heute gibt's ein Schaf mit lustigen Wollsocken. Total geil. Vielen Dank dafür. Aber es gibt eben auch die Shownoter, die hier live zuhören, Notizen machen, worüber ich dann rede, wo ich dann auch die Kapitelmarken draus bekomme und so. Und das ist sehr, sehr hilfreich für mich, dass es das gibt. Ein großer Wert. Und die haben es in den Artikel geschafft. Also die Shownotes sind jetzt in der Tageszeitung, beziehungsweise in der Kreiszeitung hier erschienen. Da habe ich mich ganz doll gefreut, dass da irgendwie auch die Community drumherum auch mal Erwähnung findet und den ihr gebührenden Respekt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Shownoter. ihr seid in der Zeitung. Sehr schön. Ja. Genau. So, jetzt habe ich da diesen Bogen irgendwie gespannt und ich bin währenddessen hier wieder wie üblich auf dem Sofa runtergerutscht. Ich rutsche immer so runter und jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, ob ich mir noch irgendwas gedacht hatte zu dem Thema, was ich jetzt noch nicht erwähnt hatte. Vielleicht hätte ich hier doch noch mal so ein bisschen ein paar Notizen mir machen sollen, ne? Damit ich nicht nur ins Schlingern gerate. Wichtig ist mir halt diese Unterscheidung zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und die Idee, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das der richtige oder gute Idee ist, aber die Idee, dass man Selbstvertrauen eben sich selbst schenken kann und vielleicht sogar sollte, ich finde es ganz hilfreich, gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun. Und dass das Selbstvertrauen eigentlich eher so von außen beschädigt werden kann. Eine Idee hatte ich dazu noch. Was war denn das? Eben gerade war sie wieder da und jetzt ist sie direkt. Selbstvertrauen, sich selbst schenken. Sowas Blödes. Ich muss mir echt mal unbedingt Notizen dazu machen. Was war denn das? Eben gerade hatte ich noch eine Idee. Was habt ihr denn da noch für Ideen? Jetzt wollte ich euch von euren eigenen Gedanken ablenken und erwarte jetzt von euch, dass ihr selber noch nachdenkt. Es hatte irgendwas damit zu tun, dass man dieses Selbstvertrauen... jetzt komme ich nicht mehr drauf. Das ist ja komisch. Das war eine ganz tolle Idee. Ich schwöre euch. Ich glaube, ich lese euch mal den Rilke der Woche vor und vielleicht komme ich ja währenddessen nochmal auf die Idee, die ich da ursprünglich hatte. Was heißt ursprünglich? Die ich da vorhin noch hatte, die ich ganz gerne noch losgeworden wäre. Unterscheidung zwischen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Tatsache, dass man Selbstvertrauen gewinnen kann. Ach so, ja, richtig, genau, da ist es wieder. Und zwar in dem Wikipedia-Artikel über Selbstvertrauen. Da wurde mir nochmal klar, wo war hier die Definition? Versteht die Psychologie, die Bewertung, die man von sich selbst hat. Das kann sich auf die Persönlichkeit und die Fähigkeit des Individuums, die Erinnerung an die Vergangenheit und das Ich-Empfinden, auf das Selbstempfinden beziehen. So, Selbstwert ist darüber hinaus auch eine politisch-moralische Kategorie. Jetzt finde ich es gerade nicht wieder. Aber irgendwo stand, dass das Selbstvertrauen oder der Selbstwert... Wo ist denn hier der Artikel, den ich eigentlich meine? Selbstbild, Selbstwert. Die Entsprechung gegenüber den Erwartungen widerspiegelt. Genau, das war's. Wo ist es denn? Da, Theorie. Selbstwertgefühl resultiert aus dem Vergleich der vermeintlichen subjektiven Fähigkeiten mit den Anforderungen, mit denen sich die Persönlichkeit konfrontiert sieht. So, das heißt, vermeintlich subjektive Fähigkeiten, das ist so die Selbsteinschätzung, mit den Anforderungen, die sich die Persönlichkeit, mit denen sich die Persönlichkeit konfrontiert sieht. Das heißt, das Selbstwertgefühl leitet sich unter anderem auch direkt davon ab, was man denn meint, was von einem erwartet wird. Und das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, dass man sich, wenn man meint, ein geringes Selbstwertgefühl zu haben, dass man dann vielleicht nicht nur darauf achtet, was leiste ich denn eigentlich oder was meine ich leisten zu können, so subjektive, vermeintliche subjektive Fähigkeit, sondern eben auch mal ganz genau hinguckt, was glaube ich eigentlich, was hier von mir erwartet wird und wer erwartet das eigentlich von mir? Erwarte ich das selbst von mir oder erwarten das andere von mir? Wer denkt sich eigentlich diese Maßstäbe aus? Und ich glaube, dass da die Maßstäbe, die ich so finde, an denen ich mich messe und an denen ich mein subjektiv wahrgenommenes Leistungsspektrum irgendwie abgleiche, dass ich da ein ganz, ganz gesundes Maß finde, irgendwie Erwartungen, die ich, die ich blöd finde oder die ich irgendwie, die ich gar nicht erfüllen will, dass ich mich daran eben auch gar nicht messe. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die ganz komfortabel ist. Und ich frage mich, ob das eine Fähigkeit ist, ob man da vielleicht üben kann, diese Erwartungen oder Anforderungen, die da irgendwoher kommen, die vielleicht von außen gestellt werden oder die man vielleicht auch nur glaubt, dass sie von außen gestellt werden, dass man die irgendwie auf ein Maß zurechtstutzt, die man eben, dass man eben auch fähig ist zu erfüllen und dann eben ein Selbstwertgefühl daraus zieht, genau diese Anforderungen, die man eben erfüllen kann, eben auch erfüllt. Ne, wenn ich mal Anforderungen nicht erfülle, von die ich aber eigentlich gerne erfüllen möchte, dann kann ich halt immer noch überprüfen, warum möchte ich das denn erfüllen? Ist das etwas, was wirklich wichtig ist, was ich da erfüllen soll? Kann dann halt überlegen, ob ich meine Leistungsfähigkeit steigern will oder ob ich die Anforderungen zurückstutzen will, aber mit einem kontinuierlich schlechten Selbstwertgefühl zu leben oder zu kämpfen, nur weil einer dieser beiden Faktoren nicht stimmt und vielleicht ja vielleicht auch gar nicht richtig ist. Also vielleicht ist die gefühlte Anforderung eben auch nur gefühlt und gar nicht real. Vielleicht bildet man sich ein, dass die Anforderungen besonders hoch sind. Aber eigentlich gibt es gar keine Anforderungen, sondern man stellt die nur selbst an sich. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Gedanke dabei. Genau. Das wollte ich noch loswerden. Das war meine geniale Idee. Ist wahrscheinlich überhaupt nicht genial. Aber ich habe ja auch nicht Psychologie studiert. Ich habe Informatik studiert und Philosophie als Nebenfach. Ursprünglich habe ich systematische Musikwissenschaften als Nebenfach gehabt, weil ich dachte, mir als Hobbymusiker, denn ich war ja auch schon vor meinem Studium Musiker, wo ich zum Beispiel in der Buchholzer Musikszene die Band Annabelle's Garden kennengelernt habe. Aber systematische Musikwissenschaft war nicht das, was mich so richtig glücklich gemacht hat. Es gab einen Kurs, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Da ging es um Wellen, also um Resonanz, die ganze Physik dahinter und so. Ich habe vergessen, wie der Kurs hieß. Wie heißt denn das Fachgebiet da drumherum? Na, ist ja auch wurscht. Aber das ganze Musikgeschichte und ich weiß gar nicht, was da noch alles dazu gehört. Also das war irgendwie nicht so richtig meins. Und dann habe ich gewechselt auf Philosophie und im Philosophiestudium bin ich auch schon auf den Herrn Kant gestoßen. Deswegen habe ich ja überhaupt auch erst angefangen, hier in diesem Podcast Immanuel Kant vorzulesen, weil ich während meines Studiums, Nebenstudiums, eben genau dieses Buch, Die Kritik der reinen Vernunft, schon gekauft und beackert habe. Leider nur die ersten 30 Seiten. Ich bin mittlerweile auf Seite 460 im zweiten Band. und ja, auch heute in dieser Vorrede zu diesem Podcast, beim Vorlesen des Artikels über Selbstbewusstsein, nicht beim Vorlesen, sondern beim Lesen, habe ich gesehen, dass Herr Kant auch da eine Rolle spielt, denn ich zitiere nochmal die Wikipedia. Nach Kant, Selbstbewusstsein entsteht durch Beobachtung und Reflexion seiner selbst oder anders ausgedrückt des eigenen Ich, der eigenen Persönlichkeit. Der sich selbst Betrachtende ist hierbei gleichzeitig Objekt und Subjekt. Kant, ich bin mir selbst ein Gegenstand der Anschauung und des Denkens, ist ein synthetischer Satz a priori und der Grundsatz der Transzendentalphilosophie. Vorlesung über Metaphysik. Habe ich auch hier stehen. Kann ich euch auch noch komplett vorlesen, wenn ihr wollt. Wenn ich dann mit der Kritik der reinen Vernunft fertig bin. Und noch darüber hinaus, der synthetische Satz, dass alles verschiedene empirische Bewusstsein in einem Selbstbewusstsein verbunden sein müsse, ist der schlechthin erste und synthetische Grundsatz unseres Denkens überhaupt. Ja, und da schließt sich doch der Kreis. Dass der Kant, den ich im Studium kennengelernt habe, den ich hier im Podcast vorlese, nun in dieser Episode zum Thema Selbstbewusstsein hier in der Wikipedia mir entgegenspringt. Herr Hegel springt mir da auch entgegen, aber den lese ich euch nicht vor. Und ja, damit gucke ich jetzt noch einmal in den Chat rein. Was sagt denn der Chat zu dem Ganzen eigentlich? nicht so viel. Und ja, Mo hat den Artikel in der Kreiszeitung gefunden. Okay, die Shownotes sind nur ganz kurz erwähnt, aber immerhin, oder? Kann man noch mal, kann man sich, also ich habe mich gefreut. Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal einen ganzen Artikel nur über die Shownotes. Das wäre doch mal was. Vielleicht hetze ich euch irgendwann mal Journalisten auf den Hals. Ja, wenn ich das denn könnte. So, Rilke der Woche, der heißt heute, habe ich vorhin schon gesagt, ich bin ein Weise, bin ich aber gar nicht. Ist auch nur ganz kurz, Achtung. Ich bin ein Weise, nie hat jemand um meinetwillen die Geschichten berichtet, die die Kinder bestärken und stillen. Wo kommt mir das plötzlich her? Wer hat es mir zugetragen? Für ihn weiß ich alles sagen und was man erzählt am Meer. Der nächste Rilke der Woche heißt, ich war ein Kind und träumte viel. Damit kann ich viel mehr anfangen. Gut. Weg damit. Wir kommen zum Vorlesen. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Zweiter Band, Seite 460. Tatsächlich ist es B519 oder A491. Das Kapitel heißt Der Antinomie der reinen Vernunft, sechster Abschnitt. Der transzendentale Idealism als der Schlüssel zur Auflösung der kosmologischen Dialektik. Und der Shownoter Mo hat vor der Sendung herausgefunden, dass ich dieses Kapitel angekündigt habe in Episode 351. So lange habe ich euch schon keinen Kant vorgelesen. Und das war am 13. Oktober 2015. Das ist ein halbes Jahr her. Kann man mal sehen. Augen zu und zugehört. Wir haben in der transzendentalen Ästhetik hinreichend bewiesen, dass alles, was im Raume oder der Zeit angeschaut wird, mithin alle Gegenstände einer uns möglichen Erfahrung, nichts als Erscheinungen, das ist bloße Vorstellungen sind, die, so wie sie vorgestellt werden, als ausgedehnte Wesen oder Reihen von Veränderungen, außer unseren Gedanken keine an sich gegründete Existenz haben. Diesen Lehrbegriff nenne ich den transzendentalen Idealism. Hier ist eine Fußnote. Ich habe ihn auch sonst bisweilen den formalen Idealism genannt, um ihn von dem Materialen, das ist dem Gemeinen, der die Existenz äußere Dinge selbst bezweifelt oder leugnet, zu unterscheiden. In manchen Fällen scheint es ratsam zu sein, sich lieber dieser als der ob genannten Ausdrücke zu bedienen, um alle Missdeutungen zu verhüten. Ja. Der Realist in transzendentaler Bedeutung macht aus diesen Modifikationen unserer Sinnlichkeit an sich subsistierende Dinge und daher bloße Vorstellungen zu Sachen an sich selbst. Man würde uns Unrecht tun, wenn man uns den schon längst zu verschrienen empirischen Idealismus zumuten wollte, der, indem er die eigene Wirklichkeit des Raumes annimmt, das Dasein der ausgedehnten Wesen in denselben leugnet, wenigstens zweifelhaft findet und zwischen Traum und Wahrheit in diesem Stücke keinen genugsamen erweislichen Unterschied einräumet. Was die Erscheinungen des inneren Sinnes in der Zeit betrifft, an denen als wirklichen Dingen, findet er keine Schwierigkeit. Ja, er behauptet sogar, dass diese innere Erfahrung das wirkliche Dasein ihres Objekts an sich selbst mit aller dieser Zustimmung einzig und allein hinreichend beweise. Unser transzendentaler Idealism erlaubt es dagegen, dass die Gegenstände äußerer Anschauung, ebenso wie sie im Raum angeschaut werden, auch wirklich seien und in der Zeit alle Veränderungen, so wie sie der innere Sinn vorstellt. Denn da der Raum schon eine Form derjenigen Anschauung ist, die wir die äußere nennen und ohne Gegenstände in demselben es gar keine empirische Vorstellung geben würde, so können und müssen wir darin ausgedehnte Wesen als wirklich annehmen und ebenso ist es auch mit der Zeit. Jener Raum selber aber, samt dieser Zeit und zugleich mit beiden alle Erscheinungen, sind doch an sich selbst keine Dinge, sondern nichts als Vorstellungen und können gar nicht außer unserem Gemüt existieren. Und selbst ist die innere und sinnliche Anschauung unseres Gemüts als Gegenstandes des Bewusstseins, dessen Bestimmung durch die Sukzession verschiedener Zustände in der Zeit vorgestellt wird, auch nicht das eigentliche Selbst, so wie es an sich existiert, oder das transzendentale Subjekt, sondern nur eine Erscheinung, die Sinnlichkeit dieses uns unbekannten Wesens gegeben worden. Das Dasein dieser inneren Erscheinung als eines so an sich existierenden Dinges kann nicht eingeräumt werden, weil ihre Bedingung die Zeit ist, welche keine Bestimmung irgendeines Dinges an sich selbst sein kann. In dem Raum aber und der Zeit ist die empirische Wahrheit der Erscheinungen genugsam gesichert und von der Verwandtschaft mit dem Traume hinreichend unterschieden. Wenn beide nach empirischen Gesetzen in einer Erfahrung richtig und durchgängig zusammenhängen. Es sind demnach die Gegenstände der Erfahrung niemals an sich selbst, sondern nur in der Erfahrung gegeben und existieren außer derselben gar nicht. Dass es Einwohner im Monde geben könne, ob sie gleich kein Mensch jemals wahrgenommen hat, muss allerdings eingeräumt werden. Aber es bedeutet nur so viel, dass wir in dem möglichen Fortschritt der Erfahrung auf sie treffen könnten. Denn alles ist wirklich, was mit einer Wahrnehmung nach Gesetzen des empirischen Fortgangs in einem Kontext steht. Sie sind also als denn wirklich, wenn sie mit meinem wirklichen Bewusstsein in einem empirischen Zusammenhange stehen, ob sie gleich darum nicht an sich, das ist außer diesem Fortschritt der Erfahrung, wirklich sind. Uns ist wirklich nichts gegeben als die Wahrnehmung und der empirische Fortschritt von dieser zu anderen möglichen Wahrnehmung. Denn an sich selbst sind die Erscheinungen als bloße Vorstellungen nur in der Wahrnehmung wirklich, die in der Tat nichts anderes ist als die Wirklichkeit einer empirischen Vorstellung. Das heißt Erscheinung. Vor der Wahrnehmung eine Erscheinung ein wirkliches Ding nennen, bedeutet entweder, dass wir im Fortgange der Erfahrung auf eine solche Wahrnehmung treffen müssen oder es hat gar keine Bedeutung. Denn dass sie an sich selbst oder ohne Beziehung auf unsere Sinne und mögliche Erfahrung existiere, könnte allerdings gesagt werden, wenn von einem Ding an sich selbst die Rede wäre. Es ist aber bloß von einer Erscheinung im Raume und der Zeit, die beides keine Bestimmung der Dinge an sich selbst, sondern nur unserer Sinnlichkeit sind die Rede. Daher das, was in ihnen ist, Erscheinung, nicht an sich etwas, daher das, was in ihnen ist, Erscheinungen, nicht an sich etwas, sondern bloße Vorstellungen sind, die, wenn sie nicht in uns, in der Wahrnehmung gegeben sind, überall nirgend angetroffen werden. Ja, ist klar. Das sinnliche Anschauungsvermögen ist eigentlich nur eine Rezeptivität, auf gewisse Weise mit Vorstellungen affiziert zu werden, deren Verhältnis zueinander eine reine Anschauung des Raumes und der Zeit ist, lauter Formen unserer Sinnlichkeit und welche, sofern sie in diesem Verhältnisse, dem Raum und der Zeit, nach Gesetzen der Einheit, der Erfahrung verknüpft und bestimmbar sind, Gegenstände heißen. Die nichtsinnliche Ursache dieser Vorstellung ist uns gänzlich unbekannt und diese können wir daher nicht als Objekt anschauen, denn dergleichen Gegenstand würde weder im Raume noch der Zeit als bloßen Bedingungen der sinnlichen Vorstellung vorgestellt werden müssen, ohne welche Bedingungen wir uns gar keine Anschauung denken können. Indessen können wir die bloß intelligible Ursache der Erscheinungen überhaupt, das transzendentale Objekt nennen, bloß damit wir etwas haben, was der Sinnlichkeit als einer Rezeptivität korrespondiert. Diesem transzendentalen Objekt können wir allen Umfang und Zusammenhang unserer möglichen Wahrnehmung zuschreiben und sagen, dass es vor aller Erfahrung an sich selbst gegeben sei. Die Erscheinungen aber sind ihm gemäß nicht an sich, sondern nur in dieser Erfahrung gegeben, weil sie bloße Vorstellungen sind, die nur als Wahrnehmung einem einen wirklichen Gegenstand bedeuten, wenn nämlich diese Wahrnehmung mit allen anderen nach den Regeln der Erfahrungseinheit zusammenhängt. So kann man sagen, die wirklichen Dinge der vergangenen Zeit sind in dem transzendentalen Gegenstande der Erfahrung gegeben. Sie sind aber für mich nur Gegenstände und in der vergangenen Zeit wirklich, sofern als ich mir vorstelle, dass eine regressive Reihe möglicher Wahrnehmungen, sei es am Leitfaden der Geschichte oder an den Fußstapfen der Ursachen und Wirkungen, nach empirischen Gesetzen, mit einem Worte der Wettlauf auf eine verflossene Zeitreihe als Bedingung der gegenwärtigen Zeit führet, welche als denn doch nur in dem Zusammenhang einer möglichen Erfahrung und nicht an sich selbst als wirklich vorgestellt wird, so dass alle von undenklicher Zeit her vor meinem Dasein verflossene Begebenheiten doch nichts anderes bedeuten als die Möglichkeit der Verlängerung der Kette der Erfahrung von der gegenwärtigen Wahrnehmung an aufwärts zu den Bedingungen, welche diese der Zeit nach bestimmen. Wenn ich mir demnach alle existierenden Gegenstände der Sinne in aller Zeit und allen Räumen insgesamt vorstelle, so setze ich solche nicht vor der Erfahrung in beide hinein, sondern diese Vorstellung ist nichts anderes als der Gedanke von einer möglichen Erfahrung in ihrer absoluten Vollständigkeit. In ihr allein sind jene Gegenstände, welche nichts als bloße Vorstellungen sind, gegeben. Dass man aber sagt, sie existieren vor aller meiner Erfahrung, bedeutet nur, dass sie in dem Teile der Erfahrung, zu welchem ich von der Wahrnehmung anhebend allererst fortschreiten muss, anzutreffen sind. Die Ursache der empirischen Bedingung dieses Fortschritts mithin, auf welche Glieder oder auch wie weit ich auf dergleichen im Regressus treffen könne, ist transzendental und mir daher notwendig unbekannt. Aber um diese ist es auch nicht zu tun, sondern nur um die Regel des Fortschritts der Erfahrung, in der mir die Gegenstände, nämlich Erscheinungen, gegeben werden. Es ist auch im Ausgange ganz einerlei, ob ich sage, ich könne im empirischen Fortgange im Raume auf Sterne treffen, die 100-mal weiter entfernt sind als die äußersten, die ich sehe, oder ob ich sage, es sind vielleicht deren im Weltraume anzutreffen, wenn sie gleich niemals ein Mensch wahrgenommen hat oder wahrnehmen wird, denn wenn sie gleich als Dinge an sich selbst ohne Beziehung auf mögliche Erfahrungen überhaupt gegeben wären, so sind sie doch für mich nichts, mithin keine Gegenstände, als sofern sie in der Reihe des empirischen Regressus enthalten sind. Nur in anderweitiger Beziehung, wenn eben diese Erscheinungen zur kosmologischen Idee von einem absoluten Ganzen gebraucht werden sollen und wenn es also um eine Frage zu tun ist, die über die Grenzen möglicher Erfahrung hinausgeht, ist die Unterscheidung der Art, wie man die Wirklichkeit gedachter Gegenstände der Sinne nimmt, von Erheblichkeit, um einem trüglichen Wahne vorzubeugen, welcher aus der Missdeutung unserer eigenen Erfahrungsbegriffe unvermeidlich entspringen muss. Ja, ich frage mich gerade, wie die Hörer, die jetzt im letzten halben Jahr dazugekommen sind und vielleicht keine älteren Episoden gehört haben, auf den Herrn Kant reagieren. Unter den Bestandshörern zu den Zeiten davor sind etliche, die sagen, dass sie zu Kant besonders gut einschlafen können, aber auch etliche, die sagen, zu Kant können sie überhaupt nicht einschlafen, weil er sie eher aggressiv macht. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Stück nicht aggressiv gemacht hat. Wenn doch, dann wisst ihr es jetzt und könnt alle folgenden Episoden, in denen Kant vorkommt, mit Vorsicht genießen. Dank der Shownotes wisst ihr ja, an welcher Stelle die Kant-Vorlesung beginnt und könnt dann da abschalten oder den Sleep-Timer so setzen, dass das dann nicht kommt oder einfach die Episode überspringen. Aber mein Plan, den Kant hier noch vollständig vorzulesen, der steht weiterhin wie gehabt im Wechsel mit anderen Büchern, weil Kant alleine würde mich, glaube ich, auch verrückt machen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, das hat euch geholfen zu entspannen. Ja, Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ich finde es ein interessantes Thema, auch wenn ich selbst noch gar nicht so richtig einen Henkel dran habe. Ich für mich denke, dieses Thema Selbstbewusstsein öfter üben und wirklich bewusst machen, ist eigentlich ein gutes Selbstwertgefühl, das eigene Schätzen, die eigenen Anforderungen an mich selbst, die ich wahrnehme, meine wahrzunehmen, öfter mal zu hinterfragen oder zu überprüfen. Und auch zu schauen, ob andere mir eigentlich gerade Selbstwertgefühl nehmen oder nicht. Ob sie es vielleicht bewusst machen oder unbewusst. Aber auch mir selbstbewusst zu machen, wo ich denn eigentlich vielleicht gerade anderen Leuten Anforderungen spiegele, die ich gar nicht wirklich stelle. Also Anforderungen explizit machen und klären. Anforderungsmanagement, Erwartungsmanagement betreiben. Im weitesten Sinne. Und auch Wertschätzung als Teil dessen, dass man anderen Menschen ihr Selbstwertgefühl nicht kaputt machen will, zu einem ständigen Bestandteil meiner Kommunikation machen. Das ist so mein Ziel. Könnt ihr mir überlegen, was das so für euch heißt. Auf jeden Fall habe ich euch alle lieb. Das wisst ihr, sage ich euch aber trotzdem gern. Schlaft alle gut, schlaft ausreichend viel, denn Schlafen ist gesund und macht klug. Ich gehe jetzt gleich ins Bett und werde, glaube ich, sehr gut schlafen. Tja, bis zum nächsten Mal. Hab euch alle lieb und gute Nacht.